Wir wollen heute die letzte Stunde über den König Josaphat halten. Wir schlagen nochmal auf 2. Chroniker 20. Ich muss nochmal lesen von Vers 35 bis... Also 2. Chroniker 20, Vers 35. Danach vereinigte sich Josaphat, der König Judas, mit Ahasja, dem König Israels. Welcher war gottlos in seinem Tun. Und er vereinigte sich mit ihm, Schiffe zu machen, dass sie aufs Meer führen, und sie machten die Schiffe zu Ezion-Geber. Aber Eliezer, der Sohn Dodavas von Maresa, weissagte wieder Josaphat und sprach, darum, dass du dich mit Ahasja vereinigt hast, hat doch Herr deine Werke zerrissen. Und die Schiffe wurden zerbrochen und konnten nicht aufs Meer fahren. Darüber haben wir letzten Dienstag gesprochen. Wir haben diese Torheit des Josaphat gesehen, der trotz seiner Erfahrungen, die er als junger König gemacht hat, sich wiederum in ein falsches Bündnis mit dem Gottlosen eingelassen hat. Und da war, darüber sprachen wir letztes Mal, kein Segen drauf. Die Schiffe, die kamen gar nicht bis aufs freie Meer, die zerbrachen bei der Ausfahrt vom Hafen. Ich habe das nur in Ihrer Erinnerung zurückgerufen. Nun habe ich letztes Mal ein paar Mal gesagt, dass der Herr seine Kinder nicht loslässt. Und trotz dieses völlig falschen Weges, der Josaphat zurechtgekommen ist. Und nun habe ich mich außerordentlich gefreut, dass ich im Lauf dieser Woche sehr energisch von ein paar gefragt worden bin, woher wissen Sie das denn, dass der Josaphat zurechtgekommen ist? Das steht doch gar nicht hier. Es steht hier, wollen Sie mal reingucken. Also wir wollen ja hier sehr ernsthaft die Bibel ansehen. Verstehen Sie mich da hinten? Meine Stimme ist etwas krächzig. Sie ist noch schlimmer als sonst. Aber ich bin ja auch nicht Caruso. Verstehen Sie, die Summe seines Lebens ist in Vers 32 gesagt. Er ließ nicht davon, dass er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Nur die Höhen wurden nicht abgetan. Eigentlich müsste da stehen und dann die Geschichte mit dem Ahasja. Müsste ja eigentlich so stehen. Das steht da nicht, sondern da ist eigentlich zu Ende. Und auf einmal klappt die Geschichte noch nach. Und dann haben die aufmerksamen Hörer dieser Bibelstunde gesagt, wo steht denn, dass das nicht das Letzte gewesen ist? Wieso wissen Sie, dass der Ahasja wieder zurechtkam? Sie haben den leisen Verdacht, dass eine Krähe doch der anderen kein Auge aussagt, dass ein Pastor schließlich doch so ein Ahasja, so ein Josaphat da schließlich rausbaut und reinwischt. Wie ein Pfarrer auf dem größten Sünder bei der Beerdigungsrede am Schluss zu einem herrlichen Kinde Gottes verklärt. Nicht? Jetzt muss ich also Antwort geben, woher weiß ich das? Und meine Freunde, und das weiß ich aus dem 2. Königsbuch. Was in einer Ecke der Bibel nicht steht, das steht in der anderen. Und man könnte ja sagen, hat der Heilige Geist das nicht alles an eine Stelle zusammengeschrieben, wäre einfacher. Das sage ich, das weiß ich auch nicht. Das kriegen wir im Himmel mal gesagt. Aber jedenfalls steht jetzt in 2. Chroniker, in 1. Könige 22, ein paar Seiten vorher. Haben Sie keine Bibel da hinten? Oh, Katastrophe. Schlagen Sie bitte auf. 1. Könige 22. Ich werde doch hier es noch finden. Vers 50. Wollen Sie Vers 49 lesen? Und Josaphat hatte Schiffe machen lassen aufs Meer, die nach Ophir gehen sollten, Gold zu holen. Aber sie gingen nicht. Sie wurden zerbrochen zu Ezion-Geber. Das ist die Geschichte aus dem 2. Chroniker. Jetzt wird hier aber etwas erzählt, was dann folgte, was in 2. Chroniker nicht berichtet wurde. Dazu mal, nach diesem schrecklichen Pleite, sprach Ahasja, der Sohn Ahabs, zu Josaphat, lass doch meine Knechte mit deinen Knechten in Schiffen fahren. Josaphat aber wollte nicht. Daraus sehe ich, dass Josaphat zurechtgekommen ist. Er hat aus diesem entsetzlichen Zusammenbruch seiner ganzen Flotte gelernt, der Weg ist falsch. Und als dann dieser gottlose Sohn Ahasja, des gottlosen Ahab, wiederum an ihn herantrat und sagte, komm, lass uns, das war ein Pech, hat jeder mal, jetzt wollen wir mal zusammen nochmal die Sache richtig angreifen. Da sagt er, nein. Er hat es nicht lang begründet, er wollte nicht. Warum wollte er nicht? Sagen wir völlig klar, nicht? Er hat einmal gelernt, dass das ein falscher Weg war. Und er will nicht nochmal, ein drittes Mal jetzt, dieses falsche Bündnis mit dem Gottlosen eingehen. Ich finde es nicht, möchte einen Moment dabei stehen bleiben. Das gehört zu den schönen Geschichten vom Josaphat. Sehen Sie, es gibt heilige Legenden, die sind so unwahrscheinlich, dass mir ganz übel wird. Weil diese heilige, nicht Franziskus zum Beispiel, geht über die Straße, da sagt der Hund guten Tag und da predigt er ihm und alles so unwahrscheinliche Sachen. Die Bibel hat andere Heilige. Der Josaphat ist ein Heiliger Gottes, ein Eigentum des Herrn. Aber wir spüren ihm die ganze Menschlichkeit an. Ne? Der hat mit denselben Schwierigkeiten zu tun, wie wir, also mit sich selber doll zu tun. Er möchte gern auch nochmal ein reicher, mächtiger König werden. Also verbünden wir uns. Warum nicht? Geht schief. Dann ist er zusammengebrochen. Und hat er gelernt, oh Herr, vergib mir diesen falschen Weg. Jetzt soll es aber dabei bleiben. Nein, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Das ist eine große Sache, wenn einer, der angefochten war und vielleicht einen falschen Weg kam und in Sünde kam, nicht gelernt hat, den Widerstand Gottes und Vergebung bekommen hat. Wenn der nun sagt, jetzt will ich nicht mehr, das ist vielleicht größer als einer, der gar nicht angefochten war. Ich kann es nicht sagen. Also Gott muss beurteilen, was größer ist, nicht? Aber es kommt mir fast größer vor, wenn Sohn Josaphat nun seine Wünsche begräbt. Und sehen Sie, als nächstes möchte ich Ihnen doch nochmal zeigen. Diese Stunde war für den Josaphat doch ziemlich am Ende seiner Regierung eine schreckliche Anfechtung und Versuchung. Und davon muss ich jetzt sprechen. Also wir sind jetzt rübergeschwenkt auf Erste Königsbuch, nicht? Erste Könige 22. Wollen sich die Lage, also ich muss von dieser Versuchungsstunde reden, weil sie typisch ist für jede Versuchungsstunde. Machen wir uns die Lage noch mal klar. Gegen Ende seiner Regierung möchte dieser Josaphat nochmal die Pläne des Königs Salomo aufgreifen. Sehen Sie, das war für all die Könige das glänzende Vorbild, die Zeit Salomos, nicht? Da war man sogar eine seefahrende Nation. Da fuhren Schiffe nach Ophir und holten Gold. Und das müssen wir nochmal erreichen. Und weil das selber zu klein ist, nicht? In Juda gab es zum Beispiel gar keine Baumstämme genug, um Schiffe zu bauen. Musste er sich aber mit Israel verbünden, mit dem gottlosen König. Und nun wurden die Schiffe gebaut. Denken Sie die Hoffnung. Es dauerte einige Zeit, bis damals so ein Schiff fertig war. So ein Tarsischiff, das waren die großen Schiffe, die am Mittelmeer fahren sollten. Das war ein großes Unternehmen. Und wie so ein Schiff dann Stapellauf machte, nicht? Und groß, Bohai, Musik und Ansprache vom Oberbürgermeister, vom Majestät selber und alles Mögliche, nicht? Bis so Schiff auf Schiff fertig war und die Flotte nun unter größten Erwartungen ausfährt und in der Ausfahrt von Gott zerschlagen wird. Dieser Schrecken. Nicht? Dieser Schrecken. Für den gottlosen König Israels in Ahasja, für den bloß so ein Pech, mehr kann er nicht sagen dazu. Für den Josaphat, der Herr hat geredet. Es war ein falscher Weg, ein falsches Bündnis. Und nun kommt, nachdem sich beide erholt haben, diese Versuchungsstunde. Dazu mal sprach Ahasja, lass meine Knechte mit deinen Knechten in Schiffen fahren. Noch einmal tritt diese Versuchung an ihn heran. Sehen Sie, ich glaube, dass jeder Mensch seine besondere schwache Stelle hat. Man hat aus der ganzen Geschichte Josaphats den Eindruck, seine schwache Stelle war die, dass er so arg liebenswürdig sich gern verbündete mit Leuten, mit denen eben ein Kind Gottes nicht verbünden kann. Nee? Ich kenne so einen lieben Bruder, der ist so lieb zu aller Welt, dass er dauernd in verkehrten Bündnissen hängt. Ich habe mal von ihm gesagt, er kann es dem lieben Gott nicht verzeihen, dass er sich mit dem Teufel nicht verträgt. So, nicht als Kind der Liebe. Er wird es tun an Gottes Stelle, nicht? Er wird es tun. Das ist die schwache Stelle von Josaphat. Das hat, nicht wahr, denken Sie, dreimal in seinem Leben kommt das nur vor. Das ist die dritte Mal, wo die Versuchung nun kommt. Ich weiß nicht, wo Ihre schwache Stelle ist. Ich kenne eine Reihe Kinder Gottes, bei denen ist einfach der schwache Punkt ein Ehrgeiz. Man muss eine Rolle spielen. Sie können nicht bekehren, da muss im Reich Gottes eine Rolle gespielt werden, nicht? Der Ehrgeiz kann eine schreckliche Sache sein. Oder für den anderen ist, die Versuchung am Gebiet des Geschlechtlichen, nicht? Es hat schon jeder seine schwache Stelle. Es gibt so eine großartige Predigt vom Spörtchen, von dem Erweckungsprediger Spörtchen über den Hiob. Da wird am Anfang der Hiob-Geschichte erzählt, wie der Teufel vor Gott tritt. Und Gott fragt, hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Und über diesen Text spricht Spörtchen, der Satan hat Acht auf die Heiligen Gottes. Und er sagt Spörtchen so ganz großartig, wie im Mittelalter die Stadtmauern um die Städte waren, und wenn ein Feind kam, er rausschob, wo ist die schwache Stelle, so umschleicht der Teufel unser Leben und sucht die schwache Stelle. Er weiß genau, wo unsere Schwächen liegen. Für Josaphat war die Schwäche an dieser Stelle, dass er, um vorwärts zu kommen, falsche Bündnisse eingeht. Das war seine schwache Stelle. Und es ist interessant, dass seine letzte große Versuchungsstunde, seines Lebens, an diesem Punkt nochmal einsetzt. Nicht? Was immer wieder vorkommt, der Bündnis mit Ahab und mit dem Asia, an der schwachen Stelle kommt am Ende seines Lebens nochmal eine ganz große Versuchungsgeschichte. Denken Sie mal an Salomo, dieser herrliche Leuchtemann Gottes, das von ihm erzählt wird, dass er als alter Mann sein Herz neigte zu den Frauen. Wie schrecklich, nicht, dass das steht. Der Teufel weiß, wo die schwache Stelle ist, und da setzt er ein. Bei Ahasja nun hier. Bei Josaphat nun hier. Was macht diese Versuchungsstunde so schwer? Ich sehe drei Dinge. Er wusste ganz genau, ein solches Bündnis mit einem Gottlosen ist nicht recht. Aber mir macht's halt Freude. Darf ich mal ganz brutal so sagen, dass die Sünde meistens gar nicht hässlich erscheint, sondern furchtbar nett. Furchtbar nett. Dass sie geradezu christlich erscheinen kann. Nicht? Furchtbar nett. Ist das nicht wahrhaft christliche Gesinnung, wenn ich, frommer Josaphat, sagt er, nicht auf den armen gottlosen Ahasja runtersehe, sondern mich mit ihm verbünde. Vielleicht kann ich ihn sogar heben bei der Geschichte. Vielleicht kann ich ihn zu Gott führen, nicht? Darum ging es ihm natürlich nicht. Er wollte Ophir-Gold haben, nicht? Aber war das nicht furchtbar nett, dieses ganze Bündnis? Sehen Sie, das ist das Erste, was so Versuchungsstunden so schrecklich gefährlich machen kann. Nehmen Sie, auf früheren Bildern hat man die Geschichte, Sie kennen die Geschichte, wie Jesus auf dem Berg der Versuchung ist. Und der Teufel trat zu ihm. Und das ist meistens im Mittelalter so gemalt, der Teufel kommt nicht mit zwei Hörnern im Schwanz und man riecht förmlich, wie es nach Schwefel stinkt und so. Und wenn der Teufel uns so begegnet, das wäre furchtbar einfach, nicht? Das wäre herrlich. Braucht noch niemand nach Schwefel stinkt, das braucht er nur so wie im Auto, dann wäre schon genügend, nicht? Das wäre herrlich. Aber so erscheint er nicht. Und ich habe mal ein Bild gesehen von der Versuchung wo der Teufel wie ein strahlender schöner Jüngling vor ihm steht und ihm die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zeigt, wo es geradezu lächerlich erscheint, nicht drauf einzugehen. So erscheint jede Sünde bei uns, nicht? So. Strahlend und schön war die feine Sache mit Josaphat und Asia auf ihr Gold holen, Volk Gottes reich machen. Ah, das sah alles hübsch aus. Sehen Sie, das Erste. Man hat Freude an der Sünde, sieht viel schöner aus als alles Göttliche. Sieht viel schöner aus. Ja, so kann ich es ausdrücken. Und das Zweite. Es überredet ihn jetzt ein Mann, dem er gar nicht klar machen kann, warum nicht. Sehen Sie, Ahasja, der Sohn Ahab, sprach zu Josaphat, lass es uns nochmal versuchen. Und da heißt bloß, er wollte nicht. Er war außerstande, diesem ungeistlichen Menschen zu erklären, dass Gott ihm die Türe zugemacht hat. Nicht? Das kann er ihm einfach nicht plausibel machen. Der wird sagen, er ist so engherzig und so doof und hat immer Pech gehabt, nicht? Lässt dich einschüchtern. Es ist sehr schwer, dass viele Versuchungen in unserem Leben herankommen von unserer Umgebung, die einfach unseren Widerstand nicht versteht. Ne? Die einfach nicht verstehen kann. Warum Christ jetzt da nicht mitmacht? Wie soll Ahasja verstehen, dass Gott dem Josaphat verbietet, mit ihm nochmal aufs Meer zu fahren? Wie soll er ihm das erklären? Ich denke an manche unserer jungen Kerls, wenn sie zum Militär kommen oder so ins Gesellschaftsleben hinein. Das sind ja heute, manche so verrottete Welt sind wir ja nicht, das ist doch heute das meiste so, dass irgendwo ein Punkt kommt, wo ein Christ einfach nicht mitmachen kann. Sehen Sie, ich bin doch einfach entsetzlich, dass zum Beispiel alles Gesellschaftsleben unserer Zeit durchdrängt ist von Karneval. Dass jeder anständige Ziegendorfverein einen Karnevalsball macht. Und ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, kein Christ nicht. Ist Verrat, ist Verleugnung, ernste Verleugnung. Das schreit die christliche Meute im Abend. Ist Verleugnung? Die Pastoren machen damit, die Priester tanzen damit. Das ist Verleugnung. Ich bin gern bereit, Ihnen zu erklären. Auch Pastoren und Priester können verleugnen. Verstehen Sie, jetzt, wie soll ein junger Mensch, nicht, der im Betrieb ist, in der Betrieb macht einen Karnevalsball oder der Ziegenzuchtverein oder der Verein zur Förderung, was weiß ich da, Hühnerzucht, wie soll der denn klar machen, dass er da nicht mitmachen kann? Gar keine Möglichkeit, das plausibel zu machen. Sehen Sie, hier liegt die ungeheure Schwierigkeit. Dass man schließlich sagt, ja, ich kann es nicht klar machen, gut, dann machen wir ein bisschen mit. Und damit ist Ende da. Hätte ein bisschen mit, Josaphat braucht nur ein kleines Bootchen zu bauen und mitfahren zu lassen. Dann hat er Gott aber unerhört getrotzt. Nicht? Unerhört. Das ist weiter in allen Versuchungsstunden, dass wir in einer Welt stehen, die überhaupt kein Verständnis dafür hat, dass es ein Gesetz Gottes gibt. Feuriges Gesetz Gottes. Dem unser Gewissen behaftet ist. Hoffentlich ist es überhaupt nicht. Und das Dritte, was ich Ihnen zeigen möchte aus der Versuchungsstunde, ist dies. Wollen Sie sich erinnern, in 2. Chroniker 20, da hat es geheißen in Vers 37, nach dem ersten, also ehe die Schiffe ausgefahren waren, die ersten. Aber Eliezer, der Sohn Dodawas von Mareser, weissagte wieder Josaphat und sprach, darum, dass du dies falsche Bündnis eingegangen hast, hat doch Herr deine Werke zerrissen. Und die Schiffe scheiterten. Und nun kommt das wieder an ihn ran. Wenn der Josaphat jetzt tatsächlich nicht mehr mitspielt, sah das nicht aus, als wenn er, der König, abhängig wäre von dem kleinen Priester Eliezer. Konnte nicht jedermann in Israel bis zu dem Ahasja hin sagen, als Menschenskind, bist du wirklich von dem Pastörkel abhängig geworden? Hatte Eliezer, dieser Prophet, wirklich so einen Einfluss auf dich? Du bist kein freier Mann mehr. Ich möchte sagen, beinahe um seine Unabhängigkeit zu beweisen von dem Eliezer, der so gewaltig auf ihn eingeredet hatte, um seine Unabhängigkeit zu beweisen, musste er doch jetzt eigentlich die Sachen einmal riskieren. Sie kennen doch die schöne Geschichte, sie ist nicht ganz geistlich, von dem Mann, der eine weiße Weste trug. Kennen Sie die? Da aßen zusammen zu Mittag Mann und Frau, sonntags. Er hatte eine schöne sonntagsweiße Weste. Da sagt die Frau bei der Suppe, du pass auf, die weiße Weste kriegst einen Flecken, nicht? Beim Braten, du, kleckert kein Braten auf die weiße Weste, nicht? Und wie das dritte Mal sagt, da kriegt der Mann die Wut und fasst mit allen 10 Fingern in die Soße und sagt, mit meiner weißen Weste kann ich machen, was ich will. Und dieser Mann hat seine Unabhängigkeit unter Beweis gestellt. Jeder anwesende Mann wird diese Aktion verstehen, nicht wahr? Ja. Vielleicht müssen die Frauen ab und zu auch mal so Aktionen machen. Finden Sie nicht? Die Frauen müssen ab und zu auch mal so eine Aktion machen. Sie verstehen, was ich damit sagen will. Wir stehen leicht. Wir kommen immer an so einen Punkt, wo wir das Gefühl haben, wir werden bevormundet. Ich muss meine Freiheit haben. Und nun war in dieser Geschichte der Eliezer, dieser Prophet, eingeschaltet. Hatte ganz gleich vor allem Volke den König zur Rede gestellt. Du hast gesündigt mit dem falschen Bündnis. Doch Herr wird deine Werke zerreißen. So war es geschehen. Und nun kommt die Sache erneut an ihn heran. Sie verstehen? Musste er nicht zumindest seine innere Freiheit beweisen, indem er sagt, also ich bin noch nicht abhängig von dem Eliezer. Also, ich werde die Sache wenigstens leise unterstützen, irgendwie, nicht? Er nahm den Verdacht auf sich, als er nicht wollte, ein Knecht eines Propheten geworden zu sein. Er nahm den Verdacht auf sich. Sehen Sie, das ist mir interessant, dass das in der Gemeinde des Herrn immer so ist, dass der Teufel das vorwirft. Als die Philister und die Kinder Israel im Streit waren, in der Geschichte mit dem Goliath, kennen Sie die? Da wird vorher erzählt, wie sie sich gegenseitig Schimpfreden gehalten haben, ehe es zum Kampf kam. Und da hält der Goliath eine Schimpfrede an Israel. Und die Schimpfrede heißt, wir sind freie Philister. Ihr seid Sklaven Sauls. Rein äußerlich gesehen hatten die Philister genauso einen König wie Israel. Aber das ist ein beliebter Trick Satans, dem Volke Gottes vorzuwerfen, ihr seid nicht frei. Wir sind frei. Wir sind zwar Knechte des Alkohols, wir sind Knechte unserer Triebe, wir sind Knechte der Massen, wir sind Knechte des Rundfunks, wir sind Knechte von Parteien, aber frei, nicht? Das ist die Schrei dieser Welt. Wenn aber ein Kind Gottes sich aus allem emanzipiert und nur auf Befehle Gottes hört, dann ist er ein armer, unfreier Knecht. Ein Knecht Sauls, ein Knecht Eliezers. Eigentümlich, nicht? Das ist die älteste Flöte des Teufels, glaube ich, die er flöten kann, nicht? Die hat er schon im Paradies geflötet, dem Adam und Eva gegenüber. Ihr seid keine freien Leute. Sollte Gott gesagt haben, könnt doch tun, was ihr wollt. Ah ja, wir können tun, was ihr wollt, nicht? Ja, Josef nimmt dieses Gerüchlein, dieses Odium, heißt Gerüchlein, auf sich, dass er abhängig ist von den Propheten Gottes. Gut, sagt er, meinetwegen. Aber der hat recht. Der hat recht. Ich möchte Gott nicht mehr trotzen und darum will ich nicht mehr. Es ist wundervoll, wie dieser, verstehen Sie, wie an dieser Geschichte die eigentlichen, möchte man sagen, Phasen einer wirklichen Versuchung, einer jeden Versuchung offenbar wird, nicht? Die Sünde erscheint schön, die Welt redet einem zu, man kann ja nicht klar machen, warum nicht, und man muss das Odium auf sich nehmen, als sei man ein Sklave. So, Josef hat Nein gesagt. Ist es deutlich, dass er zurechtkam? Ich glaube, hier ist nichts mehr gegen einzuwenden. Der Bruderkreis kann sich mal drüber nachhalten. Ne? Wenn einer so deutlich von seiner Sünde abrückt, dann ist er zurechtgekommen. Ne? Er ist zurechtgekommen. Ich kann noch ein bisschen weitermachen. Ich möchte nämlich den Josef zu Ende bringen. Ich möchte als nächstes Ihnen zeigen, die Summe seines Lebens. Das wird in zwei verschiedenen Sätzen gesagt. 1. 2. Chroniker 20, Vers 32, da heißt es, er ließ nicht davon, dass er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Wir hatten den Eindruck, er hat ein paar Mal davon gelassen. Ne? Er ließ nicht davon, und dann 1. Könige 21, Vers 43, er wich nicht von dem Wege seines Vaters Asa und tat, was dem Herrn wohlgefiel. Das ist die Summe des Lebens. Nun muss ich erst allgemein dazu etwas sagen. Er ließ nicht davon zu tun, was dem Herrn wohlgefiel. Dabei haben wir also ein paar Geschichten, wo der Josaphat tat, was dem Herrn nicht wohlgefiel. Wie soll man das verstehen? Sehen Sie, in diesen Sätzen ist die General, also mir jetzt wichtig, dass Sie das verstehen, die Generalrichtung seines Lebens ausgesprochen. Lassen Sie mich mal ein ganz einfaches Bild brauchen. Da sind zwei Männer, die wollen von Essen nach Kreis. Es ist der Strom ausgefallen, es geht keine Straßenbahn. Die Eisenbahn ist also verbombt, sagen wir mal, wie es im Kriege war, und Geld für Autos haben sie nicht. Sie müssen also zu Fuß nach Krai. Und der eine, der geht also via Stele, Krai, in die richtige Richtung. Er ist zwar gehbehindert, er stolpert schrecklich, und weil zwischen Essen und Krai beständig Straßenbauten sind, ich kann mich mit 35 Jahren Essen nicht erinnern, dass mal keine Straßenbauten da gewesen wäre, fällt also der Mann unablässig in Löcher und knallt über Hügel von Pflasterstein. Es ist ein sehr mühseliges Vorwärtskommen, nicht? Es sind keine 10 anständige Schritte. Da ist einer unserer Freundinnen gerade, die nennen sich ein Bilder, nicht? Stell dir vor, der geht dahin, nicht? Er humpelt, er fällt, er stolpert. Aber er ist auf dem richtigen Wege. Es ist kein glorreiches Marschieren, aber er ist auf dem Weg von Essen nach Kreis. Und da ist ein anderer. Sackig, marschiert, federn, wunderbar. Bloß er hat die richtige Rückenscheid eingeschlagen, wird im Leben nicht nach Kreis kommen. Das heißt, er geht großartig, aber hat eine falsche Richtung. Und sehen Sie, so ist es auch im Geistlichen. Es gibt Menschen, die sagen, ich tue Rechten schon ja niemand. Ich bin herrlich, sie können mir nie was nachweisen. Sage ich, das glaube ich Ihnen. Bloß, sie sind auf dem Weg in die Hölle. Denn sie haben kein Heiland. Sie sind vorzüglich, sie marschieren herrlich, federn, wundervoll, wie ich es nicht hinkriege, man ist ja, aber in die falsche Richtung. Der Josaphat ist vielleicht stolpern. Wir hören immer wieder von seinen Niederlagen. Oder denken Sie an Simson und so Leute. Nicht? Er fällt in Gruben des Teufels, er fällt über Pflastersteine, er humpelt schrecklich. Aber er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Die generale Richtung, sein Leben gehört seinem Heiland. Und er geht Himmel an, oh Himmel an, soll der Wandel gehen. Und sehen Sie, wenn wir Menschen sagen, ja, die in die Kirche gehen, das sind oft die Allerschlechten. Da sage ich, wahrscheinlich sind es immer die Allerschlechten. Bloß die haben die richtige Richtung, sie humpeln auf der richtigen Richtung, während sie großartig zur Falschen marschieren. Verstehen Sie? Es wäre natürlich schön, wenn er da, soll ich den Ausdruck mal brauchen, federnd und gerade in der richtigen Richtung marschierte. Das wäre das Allerschönste, aber wem gelingt das schon nicht? Sehen Sie, hier wird die Generalrichtung ausgesprochen. Er ließ nicht davon, was dem Herrn wohlgefiel. Die Richtung war richtig. Und nun finde ich das einfach herrlich in der Bibel, dass da ganz offen von seinen Niederlagen gesprochen wird. Aber gesagt wird, der Teufel brachte es nicht fertig, ihn aus der richtigen Generalrichtung rauszubringen. Und das wird ja deutlich an dem Wörtlein, er wollte nicht das, nicht? Er wollte nicht. Er ließ sich nicht daraus bringen. Er ließ sich vom Herrn entziehen. Lassen Sie mich jetzt noch ein Wort sagen. Darf ich nur fragen, Harald? Ich muss dazu vielleicht noch sagen. Haben Sie diese richtige Richtung? Haben Sie entschlossen, Ihr Leben Gott zu geben? Es hat mich doch sehr gepackt, wie Werner Weiß eben sagt, wir wollen uns unseren, wie ist das, in unseren Sünden erlösen lassen und nicht aus unseren Sünden. Haben wir eigentlich mal im prinzipiellen Entschluss gefasst? Ich möchte mich für immer in jeder Entscheidung meines Lebens für Gott entscheiden. Ja, und jetzt wollen wir als nächstes eben die Ausdrucksweise dieser Generalrichtung ansehen. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel und wich nicht davon. Oder hier hinten heißt im Chroniker, er ließ nicht davon zu tun, was dem Herrn wohlgefiel. Hören wir nicht in diesem merkwürdigen Ausdrucksweise, er ließ nicht davon zu tun, was dem Herrn wohlgefiel. Also auf dem Weg des Herrn zu bleiben. Spüren wir nicht in dieser Ausdrucksweise etwas davon, dass man allem zum Trotz auf diesem Weg ist? In diesem Verslein spüren wir etwas davon, dass auf diesem Wege Anfechtung gab. Er ließ nicht davon. Es waren genug Mächte da, die ihn dazu bringen wollten, von diesem Weg runterzugehen. Es waren genug Mächte da, die ihn überreden wollten, von diesem Weg runterzugehen. Er ließ nicht davon. Ach, wissen Sie, da denke ich eigentlich, das ist ein anderes Bild nun als der Weg, nicht? Ich habe so Geschichte gelesen von einem Schiffbrüchigen, wie das Schiff auseinanderbricht und er treibt im Wasser und erreicht nun noch so eine Planke und daran klammert er sich fest. Und nun wird es eiskalt, die Finger sind ihm erstarrt, nicht? Tausendmal denkt er, lass dich einfach fallen. Und er lässt nicht davon. So klingt das. Er ließ nicht davon, zu tun, was dem Herrn wohlgefiel. Da zerrt der Teufel an ihm. Da zerrt der Hochmut und Fleisch und Blut an ihm. Da zerrt der Josef, der Ahasja und der Ahas an ihm. Da zerrt auch das Gefälle eines Volkes, das immer die Götzenliebe hatte an ihm. Er ließ nicht davon. In diesem Wörtlein spüren wir etwas von stillen, letzten Kämpfen eines Männerherzens. Nee? Wo Fleisch und Blut in alle Welt sagt, der Mensch gibt's auf. Mensch gibt's doch auf. Und er klammert sich an die Planke, nun, der göttlichen Berufung und der Erlösung und der Erwählung und des Wortes Gottes, daran klammert er sich. Er ließ nicht davon. Ich glaube schon, dass es kein Mensch gibt, der selig wird, der nicht von diesen letzten Kämpfen, Entschlossenheiten etwas mitkriegt. Es hat mich immer sehr bewegt, dass in der Offenbarung heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Dass mit Selbstverständlichkeit in der Offenbarung davon geredet wird, dass Christen Tränen haben über sich und über die Welt und über die Kämpfe und über Niederlagen. Dass es kein Kinderspiel ist. Josaphat, du liest nicht davon. Was steht da für eine Geschichte dahinter? Für eine Geschichte des Herzens, nicht? Und nun das Letzte. Werner Weiß hat mir schon ein wenig gewissermaßen das Wasser abgegraben, indem er, wenn es darf, war natürlich das sein, nicht nur sein Recht und Pflicht. Freue mich, wenn die Männer den Text ansehen. Als Letztes möchte ich auf diese Schnur kommen. Ja, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, nur tat er die Höhen nicht weg. Und das Volk opferte und räucherte auch auf den Höhen. Ich muss das noch ein bisschen erklären. Was sind denn die Höhen? Das ist beide mal steht. Er tat, er ließ nicht davon von dem Weg des Lebens, nur tat er die Höhen nicht ab und das Volk räucherte und opferte auf den Höhen. Können Sie noch zuhören, müssen wir perspektivisch durchsehen, geht's noch alles frisch und so, ja. Ich denke, wenn man so heiser spricht, das ermüdet sie so schrecklich, nicht? Mit den Höhen hat es folgende Bewandtnis. Also zunächst muss ich eben sagen, als der Werner Weiß sagte, nur die Höhen, da habe ich gedacht, man braucht es gar nicht erklären. Kapiert jeder schon so, was die Höhen in seinem Leben bedeuten. Das ist eigentümlich, nicht? Ich habe neulich mal eine Diskussion gehört, da hat einer gesagt, die Pfarrer sollen modernere Ausdrücke brauchen. Das Wort Sünde kapiert kein Mensch. Und da sagte ein sehr erfahrener, moderner Schriftsteller, die Leute verstehen nur zu gut, was Sünde in ihrem Leben ist, und darum gehen sie nicht in die Kirche. Und das war, glaube ich, richtig gesehen, nicht? So haben wir eben glatt verstanden, was Höhen sind, ohne dass es lang erklärt wurde. Aber trotzdem möchte ich das erklären. Sehen Sie, Israel stammt nun unter dem lebendigen Gott. Und Gott will nicht, bitte merken Sie es gut, dass wir nach unserem guten Meinung ihm Gottesdienst tun, sondern dass wir den Gottesdienst tun nach seiner Anordnung. Das ist so schlecht, dass der moderne Bürger sagt, ich habe doch christlich gehandelt, ich habe so gut gemeint. Der sagt, Gott, fahr zur Hölle. Du sollst nicht nach deinem guten Herzen handeln, sondern du sollst mir gehorsam sein. Du sollst mir gehorsam sein. Und zu Gehorsam Gottes gehört in Israel, dass sie vernahmen, wie Gott einen Gottesdienst haben will. Er hat befohlen, es soll ein Tempel in Jerusalem sein. Ein Abbild der Stiftshütte von der Wüste. Und dem Tempel waren Allerheiligstes, wo er seine Gegenwart schenken wollte. Und vorne stand der Altar im Vorhof, da sollte Tag und Nacht das Versöhnungsopfer brennen, das Vorbild vom Kreuz Jesu. Und sie sollten nirgendwo opfern, außer hier im Tempel zu Jerusalem. Sehen Sie, die Heiden, die immer eine Art Naturreligion haben, das können sie auch, wie sie wollen, ob das Neger, Chinesen oder Nazis sind, das war immer eine Art Naturreligion. Wirklich, das war Naturreligion. Und die opfern natürlich dann auf grünen Bäumen, verstehen Sie, so eine Hügel und da so drei alte Eichen, nicht? Da ist doch. Da sagten die Griechen schon, da wohnen die Dryaden und da wohnen Pan, nicht? Und da machen wir ein Altärchen. Das ist so schön. Wir meinen so gut. Da wurden Altärchen gemacht. Naja, wusste kein Mensch so richtig, dass der Himmelskönigin geopfert war oder Gott oder ob das ein alles Heidending war. Das ging alles aneinander über, frisch fröhlich, nicht? Das können Sie heute noch studieren, diese merkwürdigen Übergänge. Hüten Sie sich davor. Und merkwürdig, das war in Israel so eingerissen. Das kann man natürlich verstehen. Wie Israel das Heidenland einnahm, da haben sie es gemacht wie die Christen, als die Germanen überholten, nicht? Als die Germanen gewiss mal christianisiert wurden, da hat man alle germanische Heiligtümer christianisiert. Und wenn da irgendein Wotan war, da hat man ein Bildnis gemacht vom Heiligen. Na, was gibt's da ein? Martinus, nicht? Der auch so ein bisschen Speer schwingt. Und dann schluckten die das. Verstehen Sie? So ist in Israel auch gekommen. Und so waren also Heiligtümer erschienen, die einfach da nicht reingehörten. Gott wollte keine Altäre auf den Höhen. Gott wollte diese Vermischung mit dem Heidentum nicht. Gott wollte diese Naturreligion nicht. Er will im Geist und Wahrheit angebetet sein. Und darum der Tempel in Jerusalem, wo von Schuld und Versöhnung die Rede ist. Und nicht so ein riebelrable Naturreligion, nicht? Ist sehr deutlich. Nun, diese Höhen waren bis zum Untergang Jerusalems nicht auszurotten. Und zur Zeit Josaphats waren sie einfach, seit der Zeit Salomo schon, zur Zeit Josaphats waren sie einfach gang und gäbe. Und nun lesen sie bei allen frommen Königen, Hiskia, Josia, sie taten, was dem Herrn wohlgefiel, was die Höhen ließen sie. Was soll man dazu sagen? Wenn sie Josaphat gefragt hätten, hätte er Josaphat gefragt, ja, da haben wir uns nichts bei gedacht. Das ist doch Tradition. Das ist seit 500 Jahren so. Da haben wir uns nichts bei gedacht. Sehen Sie, er war ein Kind Gottes, nur dass er vieles mittat, wo er sich nichts beidachte, weil es Tradition war. Es gibt Leute, die sagen, das kannst du mal wie Kindertaufe vorstellen. Es gibt so vieles, was wir einfach mitmachen, ohne, weil es Tradition ist, ohne es mal in Frage zu stellen, ohne es mal anzusehen im Lichte Gottes. Da haben wir uns nichts bei gedacht. Ich dachte gerade im Gespräch mit, wir hatten gestern eine Sitzung über Tierstegens Ruhrkonferenz. Heute war das Komitee zusammen, um die nächste Tierstegens Ruhrkonferenz zu beraten. Und da erzählten die Brüder mir was, was mich schrecklich erschreckt hat. Sehen Sie, das habe ich in unseren Ferienlagern gesehen, dass jeder Junge heute, das sehen wir, wenn sie schwimmen gehen, ein kleines Kettchen mit einer kleinen Medaille hat, um den Hals. Manche haben ein Bild vom Papst da dran, manche haben, ich weiß nicht, was da drauf ist. Ich frage so, was ist da für ein Kettchen eigentlich? Auch für meine Schwester. Ach, Schwester. Und was soll das bedeuten? Ja, weiß ich auch nicht. Nun ist es interessant, dass sie in einem großen Sommerlager des Westbundes mal gesagt, ganz deutlich gesagt haben, das sind Amulette. Ob ihr es wisst oder nicht, es sind Amulette. Und auch wenn ihr es gut meint und nichts beidenkt, verkauft ihr euch hier die Macht der Finsternis. Und in dem Augenblick, wo das ausgesprochen war, begaben sich unerhörte Dinge hier. Das Jesus sagt, das tue ich nie weg. Ja, wenn's, warum so bitte, warten Sie doch. Dass dieser Junge nachts um zwei bewusstlos im Lager lag, nicht? Und aufgehoben wurde und wie verrückt, bis man das Ding abriss. Auf einmal waren sie, die Brüder, eine Sache geraten, bei der sich keiner was dachte. Und ich vergesse nicht, wie der Missionsdirektor Kleine sagte, fragen Sie mal in Ihrer Bibel schon, wie Leute ein Amulett haben im Auto. Ja, ich mache doch nicht so ein Bärchen, der hängen soll. Denke ich mir gar nichts bei. Diese Dinge sind Amulette. Verstehen Sie? Ob ich das bei denken oder nicht, das sind die Höhen. Also ich will nur eins mal rausnehmen. Es gibt so unendlich vieles, wo wir mitmachen mit der Welt. Wo wir uns gar nicht bei denken. Und doch sind es Höhen. Und wo wir uns da Mächte verkaufen, die sehr unheimlich sind. Ach, gebe Gott unser Leben wirklich gereinigt, wieder von den Dingen, bei denen wir uns nichts denken.